Ahoi und herzlich willkommen. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Im Funkhaus begrüßt Sie zu unserem Wochenendprogramm Christian Rühmkopf. Heute ist bei Radio Prag wieder Zeit für einen Blick in das Reiseland Tschechien und fürs Eintauchen in die Geschichte. Was erwartet Sie heute? In unserer Sendereihe Reiseland Tschechien führt sie Martina Schneibergova in das Dorf Kalischtje, Kalischt, nordwestlich von Jihlava, zu Deutsch Iglau. Dort hat nämlich vor 150 Jahren Gustav Mahler das Licht der Welt erblickt. Außerdem steht wie immer am Samstag unser Radiofeuilleton auf dem Programm, in dieser Woche mit Till Janzer. Es geht um Fußball, wie kann es anders sein? Doch zunächst zu unserer Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Je weiter man in die Vergangenheit schaut, desto spärlicher werden die historischen Quellen. Umso größer ist die Freude, wenn ein Zufallsfund gelingt, mit dessen Hilfe Jahrhunderte zurückliegende Ereignisse rekonstruiert werden können. Bei noch älteren Epochen geht es meist nur noch um die Rekonstruktion von grundlegenden Lebensumständen. Ein Team tschechischer Archäologen hat vor kurzem in Mittelböhmen nicht nur einen, sondern gleich tausende Funde gemacht, die Aufschluss geben könnten, wie es sich auf dem Gebiet des heutigen Tschechiens vor tausenden Jahren gelebt hat. Patrick Schwendt mit dem Geschichtskapitel. Sie hören eine Wiederholung vom 3. April 2010.
Zur Entlastung der Anwohner vom Verkehrslärm wird am südlichen Stadtrand von Kolín eine Umgehungsstraße gebaut. In der mittelböhmischen Stadt treffen sich die Landstraßen 38 und 12. Auch zwei wichtige Eisenbahntrassen kreuzen sich hier. Kolín ist ein regionaler Verkehrsknotenpunkt. Ansonsten fristet Kolín etwa 50 Kilometer östlich der Metropole Prag ein eher beschauliches Dasein. Vor etwa 7000 Jahren in der Jungsteinzeit jedoch scheint die Gegend um die 30.000 Einwohnerstadt überregionale Bedeutung gehabt zu haben.
Die heutige Stadt Kolín liegt an der Elbebiegung nach Norden. Es muss hier zahlreiche Furten über den Fluss gegeben haben und es haben sich hier wichtige Handelswege gekreuzt. Seit der Steinzeit kreuzten sich hier die Wege aus Südmeeren, vom Balkan und aus Osteuropa. So kam es in diesem Gebiet zu einem Kulturaustausch und es fand offenbar ein reger Handel statt.
Sagt Radka Šumberová vom Archäologischen Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften. Sie hat in den zurückliegenden 2 Jahren eine archäologische Grabung geleitet, und zwar genau dort, wo jetzt Bagger und Planierraupen die Umgehungsstraße bauen. Es war die größte Grabung ihrer Art, die das Archäologische Institut je durchgeführt hat, wie Institutsleiter Luboš Jiráň betont.
Wir hatten eine ungewöhnlich große Fläche und ungewöhnlich viel Zeit für ihre Erforschung. Wir haben zwar nur eine Rettungsgrabung durchgeführt, bevor die Umgehungsstraße das Gebiet aus archäologischer Sicht unzugänglich macht, aber in vielerlei Hinsicht gleicht sie systematischen Grabungen, bei denen große Flächen sehr lange und intensiv erforscht werden können.
Die Untersuchung des etwa 8 Kilometer langen und insgesamt etwa 40 Hektar großen Stück Landes, auf dem nun die Umgehungsstraße entsteht, begann zwar nicht erst mit dem ersten Spatenstich. Trotzdem sei der archäologische Wert des Geländes unterschätzt worden, gibt Grabungsleiterin Šumberová zu.
Wir können natürlich nicht unter die Erde schauen. Wir haben Luftbild- und geophysikalische Untersuchungen und Oberflächensammlungen gemacht. Und die zeigten schon an, dass dort relativ viele Funde gemacht werden können. Die Ergebnisse übertrafen die Erwartungen aber bei weitem.
Die Gesamtzahl der gefundenen Objekte beläuft sich auf etwa 7000. Doch der Erfolg der Grabung ergibt sich laut Šumberová aus einem anderen Grund.
Es ist nicht einmal die hohe Zahl der Funde, die so bedeutend ist, sondern eher ihre Interpretation. Wir haben hier ein Gebiet vor uns, das offenbar seit der Urzeit sehr wichtig war für jede Kultur, für jede Gesellschaft, die hier ihre Spuren hinterlassen hat. Es wurde beinahe während der gesamten Urgeschichte genutzt. Einige Stellen sogar bis ins frühe Mittelalter hinein. Das waren also keine monokulturellen Lokalitäten, wie wir das nennen, sondern polykulturelle. Die einzelnen Siedlungen und Grabstätten überlagern sich daher auf engem Raum in sehr hoher Dichte.
Warum der Erfolg diesmal höher einzuschätzen ist als bei früheren Grabungen, erklärt Schumberowas Kollege Jan Frolik. Er koordiniert im Archäologischen Institut die Forschungen im Terrain.
Früher war es so, dass man bei Grabungen drei Hütten gefunden hat, aber es war nie klar, ob das 3 von 10 oder 3 von 20 waren. Hier haben wir aber komplette Siedlungen, komplette Grabanlagen, komplette Rondelle. Das lässt sich wesentlich besser und komplexer beurteilen.
Dá se to posuzovat z mnohem komplexnější a úplnějšího hlediska.
Die Jungsteinzeit beginnt für das Gebiet des heutigen Tschechiens etwa 5500 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Aus der jüngeren Phase dieser Epoche stammen die ältesten Funde, die die Archäologen in Kolín gemacht haben. Besonders bedeutend sind 4 Kreisgrabenanlagen, sogenannte Rondelle. Angelegt wurden sie etwa 4700 bis 4500 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Das größte am Südrand des erforschten Gebietes liegt leider schon jetzt zum Teil unter einer Straßenkreuzung. Aber auch wenn die Archäologen nur Teile des Rondells untersuchen konnten, es lieferte ihnen wertvolle Angaben über die Bautätigkeit in der Jungsteinzeit. Grabungsleiterin Radka Schumberová gibt einen Eindruck von den imposanten Ausmaßen der Anlage.
Das Rondell hatte 3 bis 4 Meter tiefe Gräben. Ein System von 4 konzentrischen Kreisgräben auf 60 Metern Breite umgrenzt eine Fläche mit dem Durchmesser von etwa 200 Metern. Das ist also eine riesige Fläche am Rand der Terrasse über der Flussbiegung der Elbe, also am vorteilhaftesten Platz in der Umgebung. Ein nur 1 Meter schmaler und über 40 Meter langer Gang, der sich zum Fluss hin noch verjüngt, führt in das Rondell. Es war also ein schwerer Zugang in das Innere der Anlage.
Bis vor kurzem nahm man noch an, dass solche Rondelle nur vereinzelt vorkamen. In ganz Europa sind nur etwas mehr als 100 der jungsteinzeitlichen Bauten bekannt. Allein in Kolín aber haben die Archäologen nun 4 Rondelle gefunden.
Die hohe Konzentration dieser ungewöhnlichen Objekte, von denen wir bis heute nicht wissen, ob sie militärischen, kultischen oder sonstigen Zwecken dienten, ist einzigartig. Es gibt zwar auch in Deutschland Orte, an denen sich 3, 4 Rondelle befinden, aber das ist keineswegs üblich.
Die Archäologen fanden heraus, dass die 4 Rondelle in Kolín über einen sehr langen Zeitraum verwendet wurden, bis in die Bronzezeit im 2. vorchristlichen Jahrtausend. Immer wieder wurden sie gesäubert und erneuert. Ob sie gleichzeitig in Benutzung waren, müssen die Untersuchungen der sie umgebenden Bauten, Gräber und Tausender dort gefundener Gegenstände ergeben. Und die sind oft schon für sich genommen Attraktionen. Radka Schumberová nennt einige besonders wertvolle Funde.
Hier haben wir die Scherbe einer Amphore. Sie stellt ein menschliches Gesicht dar. Das ist für jungsteinzeitliches Geschirr wirklich hervorragend herausgearbeitet. Man kann das Profil eines Menschen sehen. Das ist tatsächlich ein einzigartiger Fund, der uns nahelegt, wie die Leute damals ausgesehen haben. Aus der jüngeren Eisenzeit, als hier schon Kelten siedelten, haben wir eine ganze Reihe wertvoller Funde aus Metall gemacht. Denn die Kelten waren schon sehr gute Handwerker. Die Struktur ihrer landwirtschaftlichen Geräte, zumindest der Handwerkzeuge, hatten sich eigentlich bis heute nicht wesentlich geändert. Wir haben auch Scherben von Glasschmuck gefunden, von gläsernen Armbändern und Perlen.
Und das ist nur ein winziger Bruchteil dessen, was Schumberová und ihr Team aus der Erde geholt haben. Um die 20 Siedlungen mit Wohnhäusern, Öfen und Vorratsgruben und so weiter und etwa 15 Grabanlagen mit insgesamt 150 Gräbern von der Jungsteinzeit bis ins 9. Jahrhundert nach Christus befanden sich auf dem durchsuchten Gebiet. Die eigentliche Grabung endete im November 2009. Auch das Waschen und Archivieren der Funde sowie die grundlegenden Laboranalysen sind schon fast abgeschlossen. Nun folgt die wissenschaftliche Auswertung. Angesichts der Menge des Materials eine fast noch größere Aufgabe wie die Grabung selbst, sagt Archäologe Jan Frolik.
Jetzt liegt eine andere riesige Aufgabe vor uns. Wir wollen nicht, dass es auch diesmal so läuft wie bei anderen großen Ausgrabungen in der Vergangenheit, als nach Beendigung der eigentlichen Grabung Gras über die Sache gewachsen ist und die Öffentlichkeit nichts mehr von den Ergebnissen gehört hat. Wir wollen der Fachöffentlichkeit und auch dann den Laien einen Überblick über den Fortgang der Arbeiten geben und hin und wieder einige Kostproben zeigen. Aber die gesamte Arbeit wird noch Jahre dauern.
Einen ersten Zwischenstand will man im Laufe des Jahres 2011 in einer Ausstellung im Regionalmuseum von Kolin präsentieren.
Patrick Schwendt berichtete in unserem Kapitel aus der tschechischen Geschichte über spektakuläre archäologische Funde in Tschechien. Und nun übernimmt Till Janzer mit dem Radiofeuilleton. Es geht ganz aktuell um Fußball und seine Nebengeräusche.
Radiofeuilleton.
Nur noch das Finale zwischen Spanien und den Niederlanden sowie das höchst überflüssige Spiel um Platz 3. Und dann ist die Fußball-WM vorbei. Und es kehrt wieder Ruhe ein. Endlich Ruhe vor den Vuvuzelas. Wie hat uns Europäer dieses ewige Getröte doch genervt? All die schönen Fangesänge, die wir von zu Hause kennen, wurden einfach weggeblasen. Doch der europäische Fußballfan ist schizophren, denn die Vuvuzelas sind bei ihm zum Modeartikel geworden. In Tschechien gab es beispielsweise Lieferengpässe, weil der Hersteller nicht mit einem Ansturm auf die Tröten gerechnet hatte. Tschechien war ja schließlich nicht für die WM qualifiziert. Trotz spielfreier Zeit kam es schon zu ersten Gegenreaktionen. Ab dem Achtelfinale stellte zum Beispiel ein Prager Biergarten mit Public Viewing ein Verbotsschild auf. Seitdem dürfen zwar Hunde weiter rein, doch die Vuvuzela nicht. Nun steht aber die neue Spielsaison in der tschechischen Gambrinusliga bevor. Und bei den Fußballvereinen geht die Angst um. Slavia Prag will die Vuvuzela in der Besucherordnung des Stadions verbieten. Auch Lokalrivale Sparta sprach diese Woche einen Bann für die südafrikanische Tröte aus. Sie sei mit der tschechischen Fankultur nicht zu vereinbaren, hieß es. Nur, wie viel Fankultur bieten denn überhaupt die tschechischen Stadien? Das soll keine Anspielung auf teils dümmliche Grölereien sein, die sich mit der Vuvuzela einfach übertönen ließen. Ich meine vielmehr diese Kicks vor Geisterkulisse, wie das Spiel von Bohemians Tschischkow gegen Viktoria Pilsen im Mai dieses Jahres. Wie froh müsste da jeder einzelne der 180 zahlenden Zuschauer gewesen sein, wenn wenigstens eine Vuvuzela zu hören gewesen wäre. Wenigstens ein kleiner Hauch großer Fußballwelt. Ich denke daher, vielleicht sollte man sich das mit dem Verbot der Tröte im tschechischen Fußball doch noch einmal überlegen.
Sie hörten das Radiofeuilleton von und mit Till Janzer. Kommen wir zum Reiseland. Seit einigen Monaten steht das Kulturleben in der Region Jihlava-Iglau vollständig im Zeichen von Gustav Mahler. Am 7. Juli sind Hunderte von Musikfreunden aus Tschechien sowie aus dem Ausland nach Jihlava gekommen, um an den Komponisten zu erinnern. In eine wahre Wallfahrtsstätte verwandelte sich an dem Tag jedoch das etwa 30 Kilometer nordwestlich von Jihlava gelegene Dorf Kalischt, wo Mahler vor 150 Jahren zur Welt kam. Auf die böhmisch-mährische Höhe lädt sie Martina Schneibergova im folgenden Reiseland Tschechien ein.
Reiseland Tschechien.
Gustav Mahler wurde am 7. Juli 1860 in Kalischte bei Humpolec geboren, wo damals seine jüdische Familie lebte. Gustav Mahlers Vater Bernhard besaß in seinen jungen Jahren einen Fuhrbetrieb und handelte mit den Produkten der Weinbraunbrennerei seines Vaters Simon Mahler. Mit 30 Jahren nach der Heirat mit der 20-jährigen Marie Hermann, der Tochter eines reichen Seifensieders aus Ledec, hörte er mit dem Fuhrbetrieb auf und kaufte ein Haus mit Gaststätte in Kalischte. Hier wurde dem Ehepaar im Jahre 1858 der Sohn Isidor geboren, der im nächsten Jahr starb, so dass der im Jahre 1860 geborene Gustav zum erstgeborenen Sohn wurde. Gustav Mahler nahm später diese Stellung in der Familie sehr ernst und kümmerte sich um seine Geschwister auch in ihren Erwachsenenjahren sehr rührend. So beginnt Ludmila Klukanova das Kapitel über Mahlers Kindheit. Ihr biografisches Buch Gustav Mahler und Iglau schrieb sie vor 10 Jahren. Anlässlich des Mahler-Gedenkjahres erschien das Buch in einer neuen Fassung. Die Schriftstellerin:
Das Material für das Buch habe ich seit den 1960er Jahren gesammelt. Denn Mahlers Musik hat mich schon immer fasziniert. Da ich in Jihlava gelebt habe, suchte ich nach den Orten, an denen sich Mahler einst aufgehalten hat. Ich suchte auch im Archiv sowie in der Literatur. Ich meine, dass er als Schüler keine schönen Erinnerungen an diese Zeit hatte. Die Verhältnisse in seiner Familie, der Tod seiner kleinen Geschwister, dies alles musste sich auf ihn ausgewirkt haben. Er hatte eine große Vorstellungskraft und war ein passionierter Leser. Für die Musik interessierte er sich seinen eigenen Worten zufolge seit seinem 4. oder 5. Lebensjahr.
Damals lebte die Familie Mahler nicht mehr in Kalisztě. Für den unternehmungslustigen Bernhard Mahler war die Gemeinde zu klein. Er zog mit seiner Familie nach Iglau um. Dafür hatte er einige gute Gründe. 4/5 der Bewohner der Stadt waren deutsch. Iglau war damals die zweitgrößte Stadt Mährens und er kannte sie gut von seinen Handelsreisen. Den Belegen zufolge erhielt Bernhard Mahler die Genehmigung zum Aufenthalt in Iglau am 22. Oktober 1860 mit Wohnsitz in der damaligen Pernitzer Straße Nummer 4. Heute heißt die Straße Znojemská. Das Dorf Kalisztě würde heutzutage kaum jemand kennen, wäre dort nicht Gustav Mahler geboren. Das Geburtshaus des Komponisten gilt heute als die größte Sehenswürdigkeit der Gemeinde und stellt für die Mahler-Fans eine Art Wallfahrtsstätte dar. Das Haus der Familie Mahler brannte 1937 zwar aus, aber es wurde später wieder instand gesetzt. Während des Kommunismus gehörte jedoch der Komponist nicht gerade zu den vom Regime geschätzten Künstlern und Mahlers Geburtshaus verkam während der Jahrzehnte. Erst 1995 hatte die Stiftung Musica Noster Amor die Idee, das Geburtshaus von Mahler zu renovieren, erzählt Jiří Štělec, der die Gustav Mahler Gesellschaft leitet.
Als wir hier zu Besuch waren, haben wir gesehen, dass sich das Haus in einem desolaten Zustand befand. Im Dorf gibt es zwar einige weitere Sehenswürdigkeiten, aber Gustav Mahler ist eine Persönlichkeit von Weltrang. Da haben wir uns gesagt, dass es schade wäre, das Geburtshaus von Mahler verkommen zu lassen. Es war nicht leicht, das Haus zu retten, denn wir haben keine staatlichen Fördergelder bekommen und so mussten wir mit privaten Sponsoren zusammenarbeiten. Schritt für Schritt gelang es uns, das Haus wieder instand zu setzen. Seit dem Ende der 90er Jahre dient es als Konzertsaal sowie als Unterkunft für die Musikliebhaber.
Das Projekt zur Renovierung von Mahlers Geburtshaus hat als erstes der renommierte Bariton Thomas Hempsen unterstützt. Zur Rettung des Hauses trugen zudem der Filmregisseur Miloš Forman, der Dirigent und Pianist Maxim Schostakowitsch, die Sopranistin Gabriela Beňačková sowie weitere Künstler bei. Unter ihnen viele renommierte Musiker. Auch das Gustav Mahler Jugendorchester mit Dirigent Claudio Abbado war vor einigen Jahren zu Gast in dem Haus. Die erste Etappe der Rekonstruktion des Geburtshauses wurde 1998 erfolgreich beendet. Rekonstruiert wurde das ehemalige Gasthaus, in dem ein Kammersaal sowie eine historische Bierstube eingerichtet wurden. Später wurde noch ein neuer Flügel des Gebäudes erbaut. Im Mahlers Geburtshaus ist nun eine Pension untergebracht. Über Mangel an Interessen konnte die Mahlergesellschaft am vergangenen Mittwoch nicht klagen. Jiří Štělec:
Im Mahlers Geburtshaus können sich die Interessenten eine kleine Ausstellung von historischen Quellen tschechischer Herkunft anschauen.
Das Haus soll jedoch nicht als Museum dienen, sondern es soll leben. Denn viel mehr Informationen über Gustav Mahlers Jugend auf der böhmisch-mährischen Höhe vermittelt das Gustav Mahler Haus in Iglau.
Kde je taky obytný dům Gustava Mahlera, kde je muzeum, takže tam je možné vidět víc dokumentů. Tady ten dům nemá sloužit jako muzeum.
Mahlers Familie verließ Kaliště schon im Oktober 1860. Das Dorf habe Mahler aber nicht vergessen, sagt Jiří Štylec.
Man weiß, dass Mahlers Mutter aus Ledec nad Sázavou stammte. Die Familie besuchte oft die Verwandten in Ledec, dabei reiste sie eben über Kaliště. Das Haus sowie die Brennerei gehörte noch eine Zeit lang Mahlers Vater. In Iglau verbrachte Mahler die ersten 15 bis 16 Lebensjahre. Sehr früh zeigte sich seine musikalische Begabung. Den ersten Musikunterricht bekam er von den dortigen Lehrern. Er spielte Klavier und fing sehr früh an, auch zu komponieren. In Iglau, das eine Garnisonsstadt war, hörte der kleine Mahler oft Militärkapellen. Daher sind Musikelemente wie Trompetenklänge in Mahlers Sinfonien eingeflossen. Im Bierlokal des Vaters hörte Mahler zudem viele Volkslieder, und zwar tschechische und deutsche.
Neben dem Geburtshaus von Gustav Mahler und vor dem gegenüberliegenden Schulgebäude wurde 1996 ein Rosengarten angelegt. Bedeutende Persönlichkeiten setzen dort entweder selbst ihre Rosen oder schicken sie nach Kaliště. Inzwischen gibt es so beispielsweise Rosen von Claudio Abbado, von Rafael Kubelík oder auch von Leonard Bernstein, die Bernsteins Tochter geschickt hatte. Seit dem 7. Juli wächst vor der Schule in Kaliště eine neue Rosenart, die nach Gustav Mahler benannt wurde. An der Pflanzung nahm auch der Opernsänger Thomas Hemsen teil.
Ich habe mehr zu singen als zu sagen, aber heute ist eine sehr, sehr besondere. Und alles, was wir hier so klein und metaphorisch hier pflanzen, in einer Rose, mit so vielen Leuten von so vielen Ecken der Welt, auch so viele Cameras und so viel Livestreaming und Television und alles, ist genau das, was der Gustav Mahler am Ursprung hier in diesem wunderschönen Ort uns der Welt geschenkt hat. Und in diesem Sinne sage ich, happy birthday.
Martina Schneibergova besuchte mit Ihnen das nordwestlich von Jihlava, Iglau, gelegene Dorf Kaliště, Kališt, wo Gustav Mahler vor 150 Jahren das Licht der Welt erblickte. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Und schauen Sie doch noch auf unsere Webseite. Dort finden Sie permanent aktualisierte Nachrichten und jeden Beitrag noch einmal in Wort und Ton. Und zwar unter www.radio.cz. Am Mikrofon verabschiedet sich aus dem Funkhaus Christian Rühmkorff. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören. Naslyšenou.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě budeme vysílat od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, od 11 hodin na frekvenci 9 880 kHz, od 12.30 na frekvenci 6055 kHz a od 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit od 15.30 na frekvenci 11 870 kHz a od 21 na frekvenci 9 410 kHz.
Pro Blízký a Střední východ vysíláme od 9.30 na frekvenci 17 650 kHz a od 15.30 na frekvenci 11 870 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 1 hodiny 30 minut a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz.
Od pondělí do pátku v naší půlhodince v češtině uslyšíte nejprve aktuální zprávy o dění v České republice. Po nich následuje blok publicistických pořadů, původních reportáží a rozhovorů.